Mit Haltung und Trocken. Der Zukunftstalk mit Markus und Markus. Heute zu Gast Fabian Kienbaum, Unternehmensberater und geschäftsführender Gesellschafter des Familienunternehmens Kienbaum Consultants.
Herzlich willkommen zu Mit Haltung und Trocken, der Zukunftstalk mit Markus und Markus.
Ich bin Markus Schlomski, Arbeitsdirektor der WSW. Auch von mir herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid.
Heute ein spannendes Thema. Arbeiten wir in Zukunft eigentlich noch so wie heute oder stehen wir gerade vor einem echten Umbruch? Zwischen Digitalisierung, Fachkräftemangeln und neuen Erwartungen der Mitarbeitenden verschiebt sich der Arbeitsmarkt spürbar. Unternehmen müssen sich neu erfinden, Menschen stellen neue Fragen an ihren Job und vieles, was lange als selbstverständlich galt, wird plötzlich neu verhandelt. Darüber sprechen wir heute mit Fabian Kienbaum, der selbst Transformation gestaltet, einmal in seinem eigenen Unternehmen, einem Familienunternehmen, und natürlich auch in seiner Rolle als Berater für viele Organisationen. Lieber Fabian, schön, dass du bei uns bist.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Hallo auch von mir, Fabian. Schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich sehr, war sehr beeindruckt, dass du zugesagt hast, bei unserem Podcast mitzumachen. Bevor wir tiefer in die Frage einsteigen, wie sich Arbeit eigentlich verändert, bleiben wir so eine kleine Tradition. Viele Hörer werden das auch schon kennen. Wir trinken immer einen Wein und ich berichte da immer so ein bisschen mit Halbwissen. Heute trinken wir ein Aligoté aus dem Burgund und ich habe mir sagen lassen, dass der sehr charaktervoll ist und dass dieser Wein etwas unterschätzt wird und die kleine Schwester des Chardonnays sein soll. Ich hätte wahrscheinlich einfach gesagt, schmeckt gut und damit wäre das für mich das auch gewesen.
Ja, wieder was gelernt.
Ja, wieder was gelernt, genau. Aber irgendwie passt es ja auch ganz gut zum heutigen Thema. Geschmack verändert sich, Erwartungen verändern sich und manchmal muss man erst etwas Neues ausprobieren, um herauszufinden, was wirklich passt. Wann hast du zuletzt etwas ausprobiert, bei dem du noch nicht genau wusstest, ob es wirklich zu dir passt?
Oh, gute Frage. Also, was habe ich gemacht? Ich glaube, irgendwas Sportliches. Also, ich habe ja früher viel Sport gemacht und dann würde ich mal sagen, kam ein paar Jahre, da war es ein bisschen unterausgebildet. Und jetzt zuletzt habe ich mich doch dann wieder mehr so Lauftraining begeben und ein bisschen Krafttraining. Und da muss man dann immer mal wieder so ein paar Übungen machen, wo ich mich jetzt nicht direkt sah und die musste ich mich hineinbegeben.
Die auch nicht sofort funktionierten.
Die haben nicht gut funktioniert und die haben wirklich auch zu einem beträchtlichen Muskelkater geführt. Aber das war dann, also ich habe das direkt praktisch erlebt. Ja.
Also herzlich willkommen nochmal und zum Wohle.
Ja, vielen
Schön,
Dank.
Dass du da bist.
Prost.
Toll. Fabian, wir steigen immer mit ein paar persönlichen Fragen ein, damit wir und die Hörerinnen und Hörer dich ein bisschen besser kennenlernen, in Anführungsstrichen besser kennenlernen. Was war dein erster Job und was hast du daraus fürs Leben gelernt? Woran erinnerst du dich noch? Was hast du immer noch im Kopf, wenn du heute so eine Situation hast?
Also mein erster Job, ja, war ein Ferienjob.
Ja.
Und zwar bei der, ich bin in Gummersbach aufgewachsen und dann habe ich bei der Müllabfuhr gearbeitet. Das ist ein richtiger Job, Ferienjob. Und da war ich 2 Wochen lang, bin ich beim Sperrmüll mitgefahren und das war schon hammerhart, sehr intensiv.
Oh, Sperrmüll ist hart.
Sperrmüll ist hart, ja. Ja. So, Sperrmüll ist hart, da wird auch viel gedealt. So, es gibt so die offiziellen Abholstationen und dann gibt es so die inoffiziellen, das habe ich ja alles gelernt. Aber das war ein wirklicher Job. Und das habe ich gemacht, weil ich so ein bisschen avisiert hatte. Vielleicht, ich lief ja auf das so 16, 17 Jahre, irgendwann durfte ich einen Führerschein machen. Körperliche Arbeit, die hat mir irgendwie gut getan und es hat mir auch nochmal vor Augen geführt, was das für eine Kernarbeit sein kann und wie bedeutsam das aber natürlich auch für eine Gesellschaft ist. Das war so die erste kleinere Erfahrung. Die zweite, das würde ich mal sagen, das war mein richtiger Beruf, auch eher ungewöhnlich. Ich habe mich ja versucht, im Profisport zu behaupten, beim VfL Gummersbach. Das ist nicht ganz aufgegangen, aber ich war eben auf so diesem Pfad, Profi-Handball zu werden und habe das dann eben auch 3 Jahre praktiziert. Es hat nicht ganz gereicht, aber davon habe ich sehr, sehr viel mitgenommen und gezerrt. Und das war letzten Endes meine beste Berufsausbildung, wie ich dann aber erst später erfahren sollte.
Und wenn du heute jetzt auf deinen Weg schaust, bis zu dem Punkt, wo du heute stehst, gibt es eine berufliche Entscheidung, bei der du heute sagst, das würde ich heute anders machen?
Ich würde sagen, es war so eine halbberufliche Entscheidung. Ich habe nach dem Abitur habe ich überlegt, ob ich zum Militär gehe, zur Bundeswehr oder zum Zivildienst. Und ich habe mich dann damals gegen die Bundeswehr entschieden. Ich würde das heute anders machen. Das hat jetzt nicht nur mit jüngsten Entwicklung und Gesprächen zu tun. Aber ich habe im Nachgang schon ein paar Jahre später gedacht, ich hätte das irgendwie gerne gemacht, weil ich so gedacht habe, ich war jetzt nicht so Militär aufgeladen, ich hätte mir so diesen Dienst, gar nicht jetzt Dienst an der Waffe, aber ich hätte gesagt, so, ich hätte mich irgendwie einen Dienst für unser Land, damit hätte ich mich wohlgefühlt. Und ich habe das aber seinerzeit nicht gemacht, weil ich eben damals in dieser Handballwelt war und es unklar war, ob ich eben diese Sportförderkompanie, ob ich da reinkomme oder nicht. Das ist eine Entscheidung, da denke ich heute manchmal so drüber nach und denke ich, ach, das wäre eigentlich schön gewesen, wenn ich es anders gemacht hätte. Ansonsten habe ich, bevor ich bei uns angefangen habe, in einer anderen Beratung gearbeitet und das hat mir im Nachhinein sehr gut gefallen.
Was bist du für ein Typ, wenn du sagst, ich habe ein Team oder eine Kollegin oder einen Kollegen, und bewerte, das hat mir richtig gut gefallen. Wonach bewertest du das jetzt mal, die Berechnung mal außen vor, also das Professionelle außen vor, sondern welche menschlichen Eigenschaften braucht es, damit du sagst, das ist top, damit arbeite ich gern zusammen?
Ich finde es ungemein wichtig, dass man in der Entscheidungsfindung auch gerne kontrovers diskutiert und nicht im Nachhinein nochmal Punkte vielleicht angebracht werden, die man hätte machen können, aber nicht artikuliert hat, aus unterschiedlichen Gründen, kennen wir, glaube ich, alle genügend solcher Situationen. Und dann, wenn man die Entscheidung gemeinsam getroffen hat, auch zu den Entscheidungen zu stehen. Und selbst wenn man manchmal kontroverserer Meinung war oder anderer Meinung, ich glaube, gerade auch als Team und gerade auch in Führungsverantwortung ist das dann eben entscheidend, diese Konsistenz an den Tag zu legen, um nicht zuzulassen, dass Entscheidungen wieder aufgemacht werden oder vielleicht hinterfragt werden und damit auch nicht ihre Wirkung entfalten können. Da würde ich sagen, das sind immer so neuralgische Punkte, auf die ich schaue, wenn wir miteinander zusammen sind und an denen ich mich auch selbst messen möchte.
Wird denn aus deiner Sicht, ist es besser, alles durchzuplanen oder gibt es auch Dinge, wo du sagst, die habe ich auch so bewusst auch aus dem Bauch heraus entschieden?
Ich glaube, es entstehen immer wieder solche Situationen. Also wir in unserer Profession sind ja häufig auch mit sogenannten Pitches oder Vorstellungen beschäftigt, nicht? Und da bereitet man sich natürlich entsprechend drauf vor. Aber ich erlebe immer wieder, dass ja alle Formen von Zusammentreffen mit anderen Menschen natürlich auch Dynamiken unterliegen und dass da gerade so der Gefühl für den Moment oder auch die Stimmung am Ende zu intuitiven Entscheidungen führen, auch zu Bauchentscheidungen. Deshalb würde ich sagen, das gibt sich so die Hand.
Du hast ja gerade schon gesagt, dass du mal Sport gemacht hast, hast ein bisschen tief gestapelt, du hast ja Bundesliga gespielt, wenn ich das richtig recherchiert habe.
Ja, ich hatte ein paar Einsätze, aber kann ich an einer Hand abzählen.
Aber immerhin, also wir wären, Markus und ich wären weit davon entfernt gewesen mal in der Liga.
Ihr habt ja hier auch Bundesliga-Handball, ne? Mit Solingen-Wuppertal.
Der BHC, schöne Grüße von dieser Stelle. Sport und Unternehmen haben in vielen Dingen Parallelen, insbesondere wenn es um Leistungsbereitschaft, Disziplin und auch Teamgeist geht. Was hast du aus der Zeit mitgenommen, aus dieser intensiven Sportphase, was du heute gut gebrauchen kannst, wenn du das Thema Teamgeist und Leistungsfähigkeit und sowas nimmst, was dich heute noch begleitet?
Also ich glaube, es gibt so ein paar übergeordnete Themen, mit denen ich mich absolut identifizieren kann von du sagtest schon ein paar, Einsatzbereitschaft, Disziplin, Ambitionsniveau, also all das, hinter dem man sich versammelt. Aber die stärkste Prägung habe ich dann eigentlich dadurch erfahren, zu erleben, wie Teams funktionieren und zwar nicht nur ausgesprochen, sondern auch unausgesprochen. Und ich glaube, ich konnte in der Phase, in der ich damals auch mit Teil dieses Bundesliga-Kaders war, der ja sehr international aufgestellt war und ich dann eher als jüngerer Spieler auch häufig in Situationen eher so eine beobachtende Rolle habe, habe ich eigentlich viel darüber gespürt, wie Teamhierarchien funktionieren, wie auch das Zusammenspiel funktioniert zwischen Management und sportlichem Bereich, welche Rolle dann der Trainer einnimmt und wie so diese verschiedenen Puzzleteile miteinander gewirkt haben. Und das hat mir eigentlich bis heute, ist das so, würde ich sagen, in meine DNA übergegangen zu fragen, wie kann man eben mit einem Team maximalen Erfolg erzielen und wie schafft man es immer wieder, wenn man auch das Gefühl hat, vielleicht bricht jemand aus oder es gibt untereinander das ein oder andere Thema, wie kann man dort eingreifen? Und das habe ich durch diesen Sportteil gelernt, sich immer wieder auch, gerade bei vielen Fragestellungen, die wir heute miteinander auch beleuchten werden, ist ja, wie stiften wir Orientierung in Teams, wie schaffen wir Ergebnisse? All diese Punkte sind durch den Sport, glaube ich, sehr gut gekennzeichnet, durch den Mannschaftssport insbesondere. Und es hat mir viel geholfen in der heutigen Tätigkeit, der ich nachgehen darf.
Wenn man jetzt ins Unternehmen jetzt reingeht, aus deiner Sicht, was ist schwerer, ein vorhandenes Unternehmen zu übernehmen und so einen eigenen Stempel aufzudrücken oder vielleicht ein Unternehmen neu zu gründen?
Gute Frage.
Also ich habe mich das schon häufiger gefragt, weil ich auch manchmal mit dem ein oder anderen Gründerteams, Gründerinnen zu tun haben darf. Es Startups, Scale-ups. Man kann das nicht abschließend beantworten. Ich glaube, das ist was ganz, das ist sehr anders. Das ist
individuelles.
Das ist sehr anders. Aber ich habe absolute Hochachtung davor für beide Situationen, weil es ist immer kontextabhängig. Man kann das nicht abschließend bewerten. Vielleicht verbietet sich das auch. Aber sowohl auf der einen Seite, vielleicht mal simplifiziert, mit Gründungsidee und dieser absoluten Power und auch ja häufig diesem Überlebensmodus und diese gesamte Energie, die in eine Richtung fließen muss, etwas aufzubauen, wird unheimlich davon geprägt sein, wie Gründungsteams auch aufgebaut sind, welche ohne Legacy, also ohne alte Geschichte, ich glaube, da ist die Wirkkraft, die ist sehr eng, wohingegen bei, ich glaube, aus dem Bestand heraus etwas zu verändern, braucht auch viel Kraft. Aber ist etwas anderes und greift auf mehr Substanz zu, mag darüber eine andere Schwerfälligkeit mit sich bringen. Deshalb, beides ist spannend, fordernd. Ich bin hin und her gerissen, wie ich das jetzt abschließend bewerten soll. Beides anspruchsvoll, vielleicht können wir uns darauf einigen. Ja,
beides anspruchsvoll, auf jeden Fall, ist unbestritten.
Wenn ich nochmal drauf zurückkommen darf, ihr habt euch ja sehr, sehr stark verändert und soweit ich das von außen verfolgen kann, also habt ihr euch ja auch als Familienunternehmen sehr stark verändert, auch unter deiner Führung. Woran machst du das konkret fest oder wo ist für dich der Unterschied zwischen einer echten Veränderung und einer Weiterentwicklung dessen, was es schon gab? Wie trennst du das und wie scharf geht dir diese Differenzierung an?
Also ultimativ Verhaltensänderung der einzelnen Kolleginnen und Kollegen.
Mach mal ein Beispiel, damit das versteht.
Ja, also sagen wir mal, welche Dimension berührt man typischerweise, wenn man über Veränderung redet? Ich glaube, man kann sprechen von Strategie, Struktur, Prozesse, Systeme. All das fasst man ja an irgendeiner Stelle an. Manches ist vielleicht ausgereifter, anderes nicht. Und unser Verständnis war immer, die Kultur ist das Fundament eigentlich aller Veränderungen. Und als ich bei uns anfing, haben wir uns ja stark mit Digitalisierung, dann digitaler Transformation auseinandergesetzt. Heute sind wir jetzt bei den KI-Themen. Aber relativ schnell war eigentlich klar, diese Veränderung ist weniger technologischer Natur als kultureller und damit auch eine soziale Transformation. So, ganz konkret bei uns bedeutete das beispielsweise, wie schaffen wir ein Klima, in dem Menschen noch stärker und damit dann auch stärker aus einer Klientenperspektive miteinander zu arbeiten wollen können, um eben diese Kraft einer Organisation bestmöglich auszuspielen. Kennt ihr alle, Silos, Abteilungsdenken, Teamdenken und so weiter. Und das war für mich am Ende kulturelle Veränderung und auch am Ende messbare kulturelle Veränderung. Wie gehen wir da aufeinander zu? Und das aber nicht nur abhängig zu machen jetzt von, gibt's natürlich auch immer persönliche, individuelle Präferenzen, mit wem arbeitet man lieber, mit wem kann man besser, sondern wirklich sagen, wie schaffen wir einen Rahmen, der das begünstigt? Das ist keine Garantie, aber der das begünstigt. Welche Formate, welche vereinfachten Strukturen können wir darauf anbinden, welche Incentive-Logiken? Also es sind ja viele Teile, die zusammengreifen und das hat dann über mehrere Jahre dazu geführt, dass sie gesagt haben, die Kultur verändert sich, wir sind offener, wir sind transparenter, wir sind zugänglicher und das hat sich dann auch beispielsweise auf die Frage gestellt, ihr seid jetzt ja hier auch in neuen Räumlichkeiten, auch das war wirklich ein Hebel, wie gesagt haben, wir müssen auch in eine räumliche Veränderung kommen, weil die am Ende ja manifestiert, wie wir denken, wie wir arbeiten, wie wir auch erlebbar werden für unsere Klienten, aber auch miteinander. Ja. Also bin ich jetzt in einem langen Gang, wo alles zu ist, dann ist das auch ein Ausdruck der Kultur, muss man ehrlicherweise sagen.
Ist so.
Es ist nicht alles, aber es ist ein Teil.
Ja.
Und das hat jetzt so ein bisschen beschrieben, das ist einmal der physische Raum, aber auch wirklich so der Gedanke, wie werden wir selbst miteinander erlebbar und wie übersetze ich das dann aber auch, deshalb sagte ich Verhalten, in so eine Lust, gemeinsam agieren zu wollen, für den gemeinsamen Erfolg.
Du hast jetzt auch schon einen starken Treiber der Veränderung genannt, Digitalisierung, also in diesen Unternehmen. Was spielen denn so solche Treiber wie Demografie oder die Erwartungen der Mitarbeitenden für eine Rolle?
Ich glaube, aktuell, es wirkt alles zusammen und das führt dazu, dass Führung immer anspruchsvoller wird. Wir haben ja, wenn ihr euch zurückerinnert, vor Corona, da war ja so das Thema New Work gewann an Relevanz. Aber New Work war auch da häufig, nicht nur, aber häufig war mit dem Raum gekoppelt. Aber es war natürlich viel, viel schichtiger, wenn wir über Führung, Agilität, Flexibilität, Digitalisierung nachdachten. Arbeit war dabei, sich zu verändern. Häufige Kurzformel war auf den Raum gemünzt. Man hat über Obstkörbe und Kickertische so. Das war ja immer so der erste Aufhänger.
Alle wurden
so
Kickertisch.
Genau. Ja, die, jetzt, man trug dann auf einmal weniger Schlips, so Management oder dann Sneaker. Es war ja dann so sehr auf so.
Genau. Zetscher hat damit angefangen.
Ja, es war so ein bisschen symbolträchtig und wurde hervorgehoben. Und in der Beschreibung dessen, was das ist, hat man ja so von dieser VUCA-Welt gesprochen, ne? Also Volatilität, Unsicherheit. Man konnte es schon besser fassen. Und ich würde jetzt sagen, weil du fragtest, was wirkt alles zusammen oder was ist vielleicht wichtiger? Jetzt wird ja diese Welt, in der wir uns bewegen, mit Barney beschrieben. Also so, das hat so was mit Brüchigkeit zu tun, Non-Linearität. Und das erleben wir ja auch. Also wir können ja, wenn wir auf unseren Alltag schauen, wir wachen auf oder wir gucken über den Tag die Nachrichten. Man muss das ja erstmal alles wieder ordnen, was da so los ist. Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf Organisationen, ja, und in ihre jeweiligen Kontexte. So, und wenn du schaust, ich glaube, das Thema Demografie ist für den deutschen Arbeitsmarkt hochrelevant, weil über die kommenden Jahre Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in die Rente gehen werden und sich darüber, wir sagen immer, die Personalkörper verändern sich und darüber verändern sich auch nochmal die Strukturen und das ist auch wieder eine neue Anforderung an Organisation. Es ist ja nicht nur so, Menschen verlassen das Unternehmen, hoffentlich können wir die Stelle nachbesetzen, sondern vielleicht denkt man auch nochmal, oh, ob der Entwicklung, die wir jetzt so in der KI-Welt erleben, vielleicht ändert sich ja die Tätigkeit auch nochmal ganz anders. Ja. Was sind eigentlich so die Kompetenzen, die Skills der Zukunft, die wir brauchen und wie wir uns jetzt, das ist das Stichwort überhaupt, zukunftsfähig aufstellen können. Ja, und deshalb ist das so vielschichtig, was da alles parallel gleichzeitig stattfindet. Und Digitalisierung gewinnt ja erst richtig an Fahrt. Ne? Man kann ja so ein bisschen spaßeshalber sagen, mit Digitalisierung begann es kam digitale Transformation. Und jetzt sind wir auf einmal in Anführungsstrichen im KI-Zeitalter angelangt. Und deshalb meine ich, Führung wird so nochmal deutlich herausfordern, weil man all diese Fragestellungen auf der einen Seite aus einer organisationalen Perspektive erstmal beantworten muss. Wie bleiben wir relevant? Wie bleiben wir denn auch wettbewerbsfähig in unserem Geschäft? Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch individueller Natur. Wie wirke ich denn in die Organisation hinein, in mein direktes Team, an alle Mitarbeitenden? Ja, und in der Welt sind wir gerade unterwegs.
Nicht so einfach.
Wir investieren ja jetzt gerade alle als Unternehmen, ihr ja genauso, hast du ja auch gerade ausgeführt, sehr, sehr viel. Einmal in Bezug auf Ressourcen, auf Ausbildung, aber natürlich auch auf die IT-Infrastrukturen und so weiter. Wird viel investiert. Wo liegen aus deiner Sicht die größten Missverständnisse im Moment in diesem Kontext Transformation, digitale Transformation, in diesem Spannungsfeld?
Im Grundsatz, der erste Punkt, den habe ich eben schon mal ausgeführt, ich glaube, der Rahmen, den man setzt, der infrastrukturelle Rahmen, technologischer Natur, rechtlicher Natur, also wie stellen wir uns auf und in welchem Feld bewegen wir, das ist eine Dimension. Und die andere, und die erachte ich noch als viel zwingender und anspruchsvoller, ist dann eben diese Frage der Befähigung. Also wir haben, wenn der Rahmen definiert ist und wir wissen, auf welchem Spielfeld wir uns bewegen dürfen, sollen, mit klarem Zielbild, wie befähigen wir dann eine Gesamtorganisation? Und da sehen wir jetzt an vielen Stellen, so praktizieren wir das im Übrigen auch selbst, wir sind sehr klar darüber gekommen, wo wollen wir hin? Wie übersetzen wir das dann jetzt in den Befähigungsgedanken für verschiedene Rollen, nicht? Kohorten, um wirklich ein Curriculum auszurollen, was darauf einzahlt, den Grundgedanken im Umgang mit KI zu erhöhen, um darüber Arbeit auch nochmal anders erledigen zu können. Und ich glaube, das ist ein Prozess. Wir sind jetzt in einer Transitionsphase. Das wird sich über die nächsten Jahre weiterentwickeln. Das wird mutmaßlich an Geschwindigkeit gewinnen. Und ich glaube, eine wesentliche Veränderung noch zu früher, letzter Gedanke ist, teilweise war das, was passierte, delegierbar. Also Führungsteams, Vorstandsteams konnten sagen, das hast du wahrscheinlich auch schon häufiger erlebt, das Thema Digitalisierung war häufiger mit jungen Menschen verbunden. Ja, wir haben da auch so ein Team, die machen das. Ja, bei uns machen das.
Junge Menschen haben wir auch.
Haben wir
auch.
Junge Menschen. Ja, das ist auch gut. Da gibt es natürlich Affinität. Aber genau. Der Unterschied jetzt ist, ich vergleiche immer das Bild, der Umgang, die Arbeit mit KI ist, das Bild ist eigentlich das Passende, das ist wie Schwimmer oder Nichtschwimmer. Springe ich ins Wasser und weiß mich mindestens so zu bewegen erstmal, dass ich nicht untergehe oder stehe ich am Rand und traue mich gar nicht rein. Das bedeutet, es erfasst alle Ebenen in der Organisation. Stimmt. Und das ist total entscheidend. Weil am Ende, ob dieser dramatischen Entwicklung, die gerade stattfindet, ist eben die Beurteilungsfähigkeit, auch gerade für Führungskräfte, total relevant, weil wir ansonsten gar kein Packende bekommen, in welche Richtung wir marschieren wollen, weil das gehört ja ehrlicherweise auch dazu. Das Thema ist mit immensen Investitionen verbunden. Mhm. Und man sieht ja jetzt auch, dass die großen Tech-Player in den USA auf einmal erkennen, okay, vielleicht war das doch keine gute Idee, mehreren hunderttausend Leuten Lizenzen zu geben für Cloud, weil das kostet ja Geld.
Ja.
Und zwar viel, viel Geld.
Ja, also, das stimmt. Mhm. Siehst du irgendwie Gefahr bei Unternehmen, dass man Trends irgendwie hinterherläuft und manche Sachen verpasst und vielleicht so diesen Erwartungshaltungen von Mitarbeitenden nicht so richtig entspricht und sich damit ein bisschen auch aus dem Markt drückt?
Ich würde sagen, so im Sinne eines modernen Führungsverständnisses ist es eben unabdingbar, dass man sich damit aussetzt und darüber wird man Lernwerte erzielen. Aber die Auseinandersetzung ist eben essentiell, weil das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Jeder ist ja privat irgendwie mit dem Thema KI unterwegs oder probiert es mal aus. Und das meine ich damit so, man muss den Rahmen mal setzen, in dem man sich ausprobieren darf. Aber das muss eben abgeleitet sein aus diesem Zielbild zu sagen, das ergibt schon einen Sinn und wir wollen Anwendungsfälle identifizieren. Und wenn man solche hat, das konkret und fassbar zu machen und dann wiederum auch zu teilen, das ist etwas, was wir jetzt in eigener Sache erleben, aber auch in vielen Klientensituationen. Diese Konkretheit und die Mehrwerterkennung, die ist total relevant, weil ansonsten kann es eben auch ausarten. Es hat eine gewisse Form der Beliebigkeit, aber es ist nicht klar erkennbar, wofür machen wir das eigentlich? Und ich glaube, das ist eine Gefahr, wenn man nicht weiß, wo man genau sich hinbewegen will. Und wenn man das natürlich auch entsprechend kuratiert. Es entstehen ja neue Rollen, ob das jetzt KI-Lead-Rollen sind oder ob man auch nochmal bewusst eine Art von Laboratorium hat, wo man es gibt ja immer Menschen, die sind vielleicht nochmal affiner mit der Technologie unterwegs, wo man aber auch diesen Auftrag erteilt, um dann wieder sozusagen so, und jetzt machen wir wieder ein Check-in, jetzt gucken wir mal, was wir erreicht haben und wo wir hin wollten und wieso der Status quo ist und auch das wieder so zu teilen. Also immer wieder so Rückkopplung zu haben in die Organisation ist relevant bei der Frage, wie man sich mit dem Thema entwickelt.
In mittelständischen Unternehmen oder du kannst auch gerne unsere Branche nehmen, wenn du magst und ordentlich draufhauen, wo ist aus deiner Sicht die Lücke zwischen Realität und Wirklichkeit, Eigen-Fremdbild? Weil wir finden uns ja in der Tat, sage ich auch für uns, wir machen da ganz viel, auch in KI und WSW-GPT und sonstigen Sachen und verankern auch diese Ziele inzwischen in den Wirtschaftsplanungen der einzelnen Bereiche, um auch den Druck aufzubauen, sich damit auseinanderzusetzen.
Best Practice.
Und die Zukunft auch anders zu planen, als das heute der Fall ist. Aber nichtsdestotrotz, klar, findet sich jeder, der in den Spiegel guckt, findet sich super. Daumen hoch. wo sagst du, Leute, das ist noch ganz weit davon entfernt und das sehen wir von außen ganz anders?
Ja, so richtig abschließend weiß ja niemand, wo die Reise jetzt hingeht, muss man ehrlicherweise sagen. Und deshalb würde ich sagen, mit dem richtigen Anspruchsniveau, mit der klaren Identifizierung auch auf einen zeitlichen Horizont beschränkt, Form der Produzierung von Anwendungsfällen. Also ich glaube, was nicht funktioniert ist, wenn über einen zu langen Zeitraum mit einer Offenheit und sicher vielleicht auch einem Spaß so diese Möglichkeiten entstehen, aber es sich am Ende nicht materialisiert. Das finde ich ist eine Gefahr, weil dann wird es sich am Ende verflüchtigen. Und deshalb sehen wir immer mal auszuprobieren, in welche Richtung kann es gehen, vielleicht auch gewisse Dinge wieder zurückzunehmen, vielleicht auch in gewissen Teams stärker mit dem Thema zu arbeiten, an anderer Stelle weniger. Also ich glaube, es bedarf jetzt eines konkreten Blickes, was fokussiert ist, aber wo man auch wieder defokussieren kann. Und manchmal gehört es ja auch ehrlicherweise dazu, so den Hype ein bisschen zu entmystifizieren. Ich glaube, das ist eben so ein wichtiger Punkt.
Es muss zum Alltag werden.
Genau, es muss reinpassen. Und das meine ich immer wieder damit, wir werden nicht morgen ersetzbar, aber wir müssen uns, glaube ich, alle miteinander aufladen im Umgang mit der Technologie. Und da wird es unterschiedliche Ausprägungen geben, so wie es ja auch ein ganz unterschiedliches Bild gibt von Rollen, Anwendungsfällen, Industrien, wo das eine Relevanz hat und was nicht. Aber ich finde eben bewusst, weil ihr fragtet, diese bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema, die achte ich als entscheidend.
Jetzt hast du auch schon davon gesprochen, dass man sich Gedanken darüber macht, wenn Stellen wieder zu besetzen sind. Was brauche ich eigentlich für Menschen morgen, für die Aufgaben, für die Herausforderungen in meinem Unternehmen? So, wenn du jetzt mal nach vorne guckst, so in 10 Jahren, aus deiner Sicht, welche Art von Arbeit oder Organisation wird es einfach nicht mehr geben? Also wo man mal sagt, das ist idiotisch, sich da nochmal mit auseinanderzusetzen, weil das wird einfach verschwinden.
Also ich glaube, uns springen ja so ein paar Anwendungsfälle an, aus unserer, wahrscheinlich auch aus eurer täglichen Arbeit. Repetitive Aufgaben, vielleicht eher so administrative aufgeladene Arbeiten, teilweise auch Wissensarbeit, Recherchearbeit. Also ich bin jetzt eher so bin bei den Wissensarbeitenden, ne? Weil ich glaube, dort gibt es eben verschiedene typische Arbeitsblöcke, die sich stärker automatisieren lassen. Hoffentlich findet aber darüber wieder, und das ist eben auch so ein Punkt, den konnte ich eben nicht zu Ende bringen, Stichwort der Wert, der Mehrwert, der Beitrag auch gerade von erfahrenen Mitarbeitern ist total entscheidend, weil die Beurteilungsfähigkeit sehr, sehr häufig genau in diesen Köpfen liegt.
Und schön, dass das nochmal einer sagt in der heutigen Zeit.
Das ist ein, aber das ist ein Unterschied zu vorher, weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich überspitze, ich bin jung, ich habe wenig Ahnung von irgendetwas und ich bin mit Ergebnissen konfrontiert.
Ja.
Woher nehme ich diese Beurteilungskraft? Ne? Das ist ja Erfahrungswissen, was sich aufbaut. Und ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Und deshalb braucht es auch weiterhin junge Menschen, die in die Arbeitswelt kommen, weil die perspektivisch natürlich irgendwann auch in die Rollen gehen. So, ich glaube, wir werden eine Diskussion über Quantitäten führen. Ich glaube, aber wahrscheinlich entstehen auch nochmal neue und andere Aufgaben. Deshalb, ich bin da jetzt nicht so, ich bin da gar nicht apokalyptisch, ja? Weil wir sprachen über Demografie.
Ja.
Vielleicht hilft uns das genau in der Art und Weise, wie wir uns zukünftig aufstellen. Wir haben ja trotzdem Fachkräftemangel in Deutschland. Ich glaube, an vielen Stellen suchen wir dringend benötigtes Personal und Talente. Aber vielleicht werden perspektivisch auch handwerkliche Berufe wieder an Relevanz gewinnen, weil genau Menschen, die heute vor der Entscheidung stehen, in welche Richtung könnte es für mich gehen, vielleicht eher danach streben. Also das meine ich damit so, das ist jetzt eine Transition. Das wird sich über die kommenden Jahre, wird sich das nochmal neu austarieren. Also sind wir gerade mittendrin. Bange wäre mir, wenn ich mich mit dem Thema nicht auseinandersetzte. Spannend wird es, glaube ich, wie sich Berufe, Tätigkeiten und Aufgaben verändern.
Interessant. Du hast über Demografie gerade gesprochen und auch über die Charaktere oder Ausbildungsstrukturen, die dann wichtig sind. Also es wird einen Run auf diese Fachkräfte geben. Was können wir lernen von anderen? Was können wir vielleicht auch aus anderen Ländern? Du bist ja auch viel unterwegs. Ich habe gerade gelesen, du warst mit der Ministerin in China. Das wäre mal ein eigener Podcast wert. Was macht man so auf einer Reise in China mit so lauter wichtigen Menschen auf dieser Welt? Aber sei es mal drum, also du interessierst dich ja auch viel für andere Länder und auch für die entsprechenden Arbeitsweisen und Entwicklungen dort. Was können wir lernen? Was müssen wir mitnehmen, um attraktiv zu sein für Fachkräfte? Wie sollen wir uns aufstellen?
Als Unternehmen, Organisation oder als Volkswirtschaft?
Nein, als Unternehmen.
Also ich finde immer, als Organisation und wenn man mit der wunderbaren Aufgabe von Führung, dienender Führung gesegnet ist, dann ist es eigentlich schön, dass man im Mikrokosmos die Dinge verändern kann, die wir makrotechnisch häufig bemängeln.
Ja.
So, und das finde ich immer ist eigentlich das schönste Bild.
Schon schwer genug.
Ja, und das bleibt herausfordernd.
Ja,
aber ich finde, wenn man Führung ausüben darf, dann ist es doch schön, dass man eben genau das, was wir jetzt hier so angeschnitten haben, dass wenn man das gemeinsam erschaffen kann. In welche Richtung wollen wir uns bewegen? Welchem Ambitionsniveau verschreiben wir uns? Ja, und wie übersetzen wir das dann? Ich glaube, das ist total wichtig, weil jetzt bin ich schon wieder bei so einer gesellschaftlichen Perspektive. Es ist ja gewaltig, was passiert. Und viele Menschen sind auch damit überfordert. Dann denke ich immer, wenn ein Unternehmen, eine Organisation vielleicht mehr Orientierung stiften kann, ein Anker sein kann, psychologische Sicherheit transportieren kann in dieser verrückten Welt, dann ist das ein hohes Gut und hoffentlich auch ein Platz, der es erlaubt, viele Gespräche zu führen, die in einer erhitzten Gesellschaft scheinbar teilweise nicht mehr so möglich sind. Und dann denke ich immer, okay, dann wenigstens innerhalb des Mikrokosmoses so viel wie möglich hereinzugeben, positive Energie zu erzeugen, strittige Themen auch auszuhalten, aber auf eine respektvolle, angenehme Art und Weise. Das ist hoffentlich dann bereichernd für alle Parteien, so gesprochen. Das denke ich immer, wenn ich darüber nachdenke, wie kann man das angehen? Und sind wir perfekt? Nein, sind wir natürlich nicht. Wollen wir etwas erreichen? Ja. Und insofern schaffen wir Angebote, die sicherlich ja auch nicht von allen angenommen werden. Das wissen wir auch. Aber wir schaffen die Angebote und wir sind weiterhin dahingehend zuversichtlich, um unseren Beitrag zu leisten.
Ja, du hast die Punkte jetzt gerade auch schon erwähnt. Aber jetzt so zum Schluss nochmal, wenn du es auch nochmal mit anderen Dingen noch auf den Punkt bringen könntest, was entscheidet denn darüber, ob Unternehmen in dieser neuen Arbeitswelt gewinnen oder verlieren?
Was bedeutet Führung? Ganz simpel. Ihr erinnert euch, auch wir sprachen Prä-Corona-Zeit, da haben wir ganz viel über Purpose geredet.
Ja.
Das ist danach, ich glaube auch ob der Gesamtgemengelage wieder etwas in den Hintergrund gerückt, nur trotzdem etwas Sinnvolles zu praktizieren und auch da wieder, was für jeden Einzelnen von Relevanz ist, variiert. Aber das meine ich damit, Angebot zu schaffen. Also eine klare Vorstellung davon zu haben, wo es hingehen soll. Die richtigen Kompetenzen, die richtigen Menschen zusammenbringen. Und dann am Ende natürlich auch, ich finde, weil wir von Sport sprachen, diesem Anspruch gerecht zu werden, erfolgreich zu sein in diesem Umfeld, in dem man sich bewegt. Das macht doch am Ende viel mehr Spaß.
Spaß,
da wird es Rückschläge geben.
Klar.
Aber wenn man da so mit Energie hinterher ist, dieses Gefühl, ja, dann auch mit Stolz auf etwas zu blicken, das ist doch für alle total befriedigend. Und das finden auch alle gut. Die einen zeigen es lauter, die anderen freuen sich leise. Und Teil einer erfolgreichen Gemeinschaft zu sein,
super, ne?
Das ist super. Und das entscheidet dann darüber auch, wie man attraktiv ist, neue Menschen attrahieren kann und so. Das ist, ich glaube, so diesen Weg muss man einschlagen.
Ne? Guck, das ist ja ein Podcast und deswegen kann man den Fabian gerade nicht sehen, aber es strotzt vor Kraft.
Das, ja, genau. Super.
Und auch Aktionismus. Ja. Und das strahlst du wirklich aus. Das ist toll, wenn ich das so sagen darf.
Danke, danke.
Und es ist unglaublich glaubwürdig. Was motiviert dich denn trotzdem, auch wenn es mal, du hast ja auch nicht nur Tage, die vergnügungssteuerpflichtig sind, was motiviert dich an schlechten Tagen oder in Momenten, wo du auch Misserfolge hast? Du führst eine große Organisation, auch da ist nicht alles rosa immer.
Klar.
Was motiviert dich und was treibt dich an, morgens dann wieder loszugehen und so wie heute in unserem Gespräch kraftvoll zu starten?
Das finde ich ist ein wirklich guter Punkt. Das Gefühl kennen wir, glaube ich, alle. Und vielleicht auch nochmal Stress zu Hause oder irgendwie, manches ist bescheiden. Aber weißt du, was mir dann wirklich Freude bereitet? Ganz häufig ist es echt so, dann spreche ich irgendwie mit so Leuten ich habe externe Termine und dann ist da wieder eine andere Energie. Das klingt vielleicht so ein bisschen strange oder fast pathetisch, aber es ist so. Dann denke ich so, oh Mensch, das ist aber auch irgendwie alles mühsam. Dann rede ich mit jemandem und die Person hatte vielleicht blendende Laune, ja? Dann merke ich so, das färbt ab. Oder wir arbeiten an irgendeinem Thema, dann denke ich so, Mensch, das ist aber gut jetzt. Ich habe auch nicht so gute Laune, okay, aber jetzt sehe ich, das geht ja so in die richtige Richtung und finde, das spendet mir die Energie. Ich glaube auch, das ist alles immer so, man bewegt sich in so Wellen, ne? Dann
ist so,
dann, ja. Aber ich glaube, vielleicht ist es auch so, ne? Manchmal ist man in Situationen, da spendet man mehr, da schenkt man mehr Energie, da steckt man mehr Energie in das System hinein. Aber deshalb ist es ja auch toll, und ich glaube, das beglückt am Ende auch viele Menschen, Teil von etwas Größerem zu sein, wo man dann manchmal auch wieder Energie zurückbekommt. Und dann so
der Wert der kleinen Momente.
Ja, so geht sich das irgendwie aus, ja.
Okay.
Vielen, vielen Dank, Fabian.
Ja, gerne.
Für das spannende Gespräch und euch da draußen, wenn euch die Folge gefallen hat und davon bin ich überzeugt, lasst gerne auch ein Feedback da oder gebt uns ein Like und teilt den Podcast am besten mit Menschen, die es auch interessiert. Bis zum nächsten Mal.
Ja, von mir herzlichen Dank, lieber Fabian, dass du mitgemacht hast. Das war's schon wieder, unser Podcast mit Haltung und Trocken. Bleibt neugierig, bleibt mutig, bleibt im Gespräch. Tschüss, vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Und ihr habt das ja nicht gesehen, beim nächsten Mal müssen wir Videocast machen, nicht nur der Wein.
Ja.
Und Markus, sondern auch hier diese, was hier kredenzt ist, ja, also wirklich der Käse und alles, das strömt mir die Brownies und die Flaschenpost, strömt mir alles in die Nase, hervorragend. Vielen Dank.
Perfekt, schön, dass du da bist.
Alles Gute,
vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war Mit Haltung und Trocken, ein Podcast der Wuppertaler Stadtwerke mit Markus Hilkenbach und Markus Schlomski. In der nächsten Folge gibt es keinen Gast, sondern einen Rückblick. Markus und Markus schauen auf 17 Podcast-Folgen, besondere Begegnungen und die wichtigsten Erkenntnisse rund um Wandel und Zukunft. Hat euch die Folge gefallen? Dann freuen wir uns über eure Bewertung und über eure Gedanken auf Social Media.